Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wie halten wir die Gegenwart am besten fest? Vielleicht mit hunderten klickenden Kameras, wie wir sie gerade hören, gleichzeitig. Genauso wurden Überlebende des Holocaust in den letzten Monaten abgelichtet und interviewt, damit sie in Zukunft als Hologramme quasi weiterleben und weiter Antworten geben können. Aber die Frage ist, was sind das für Antworten? Und was bedeutet das für unser Geschichtsbewusstsein, wenn in Zukunft Hologramme über die Vergangenheit erzählen? Das frage ich in 15 Minuten einen Historiker, der das Ganze nicht unkritisch sieht. Wir sprechen über einen Artikel, der für viel Streit sorgt gerade, heißt »Wenn Weißsein zum Makel gemacht wird«, ist vor knapp 2 Wochen im Tagesspiegel erschienen. Geschrieben hat ihn die Autorin Fatina Keilani und sie wirft darin schwarzen Menschen und People of Color vor, dass sie ein Geschäft machen würden aus der Kritik an ihrer Benachteiligung und dass deshalb auch weiße Menschen zum Beispiel nie Recht bekommen dürften, weil sonst wäre das Geschäftsmodell kaputt, beschreibt Keilani da wortwörtlich. Dazu gab es natürlich viel Kritik und darüber hat Keilani dann einen zweiten Artikel im Tagesspiegel veröffentlicht, indem sie über die Reaktion schreibt und die Kritikerinnen von ihrem Artikel dann als Gefahr für die Pressefreiheit bezeichnet. Auch hier wieder sehr polemisch und letztlich auch verantwortungslos, das zu drucken. Das sagt ein offener Brief an den Tagesspiegel, unterzeichnet von 70 Frauen. Und eine der Verfasserinnen des Briefes ist die Moderatorin und Musikerin Malonda. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie schreiben in dem Brief, das zu drucken sei verantwortungslos. Diese Artikel erzeugen ein konstruiertes Bedrohungsszenario. Was ist denn das für ein Szenario? Was werfen Sie dem Artikel genau vor?
Naja, also der konkrete Vorwurf ist ja erstmal, man kann ja gar nicht so wirklich von einem konkreten Vorwurf sprechen, weil der Text ja für ein nahezu auch schon strukturelles Versagen auf ganz, ganz vielen Ebenen steht. Hat angefangen beim Exponieren und unfairen Angreifen von antirassistischen AktivistInnen. Jetzt, ne, bis hin zum einem Medienbetrieb, deutschen Medienbetrieb, der immer noch nicht richtig verstanden haben scheint, was Rassismus letztlich ist. Und dazwischen liegen so ganz viele Themen und Dynamiken, die wir nicht alle aufdröseln können, weil uns da einfach auch die Zeit fehlt. Aber über allem steht halt diese wirklich furchtbare Behauptung, Antirassismus wäre keine notwendige Selbstverteidigung, sondern Geldmacherei. Mhm. Das geht halt nicht.
Genau, das geht nicht. Und für Sie ist das jetzt auch nicht nur irgendwie ein Fehler, der da halt im Tagesspiegel mal abgedruckt worden ist, sondern Sie schreiben, das ist brandgefährlich. Was genau macht das so gefährlich aus Ihrer Perspektive?
Naja, also ich meine, das war ja jetzt inhaltlich, war das ja so eine ganz inkohärente Aneinanderreihung von Ressentiments, ne? Und der Versuch daraus, ein Geschäftsmodell wurde da erst im ersten Schritt abgeleitet und dann im nächsten Schritt gleich eine Bedrohung für Pressefreiheit und Demokratie. Ja, das ist ja natürlich auch ein Riesensprung und an solchen Stellen ist halt so eine unterkomplexe Sicht und zum Mangel an Wissen, das ist halt einfach gefährlich, weil man halt eben dann halt auch einfach offenbar wird, dass man halt auch gar nicht weiß, worüber man redet, aber man hat halt trotzdem eine Meinung dazu. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja da noch ein anderes Beispiel, irgendwie hinzugehen und zu behaupten, dass eine Plattform wie Twitter manipulierend oder gar heimlich in Diskurse eingreift, ist ja auch einfach Unsinn. Das kann ja jeder mitlesen und mitschreiben. Ja, und dass man jetzt irgendwie sagt, da sind jetzt nur Journalisten auf Twitter und für die ist das alles so bestimmt, was da passiert, das wage ich zum Beispiel auch zu bezweifeln. Denn letzten Endes hat ja beim Tagesspiegel war ja niemand der anwesenden JournalistInnen in der Lage, richtig abzuschätzen, was speziell jetzt dieser zweite Artikel für eine massive Kritik auslösen würde. Und da hat man dann auch beim ersten Mal nicht richtig gemerkt, was eigentlich Sache ist. Und mit so einem Versagen wird man sich, denke ich, auch längerfristig auseinandersetzen müssen.
Genau, Sie schreiben auch, dass es in der Redaktion an Fähigkeit fehlt, rassistische Argumentation sauber zu identifizieren, dass es da einen Bildungsbedarf gibt in der Redaktion des Tagesspiegels. Was meinen Sie denn genau? Welche Bildung könnte denn da helfen?
Naja, also zunächst mal, glaube ich, sind das so ganz handwerkliche Dinge, wie zum Beispiel, es bedarf halt einfach einer Sensibilisierung und Bewusstsein für Kontext, Konnotation und schlicht Sprache. Ja, also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass die Autorin sich da jetzt hingesetzt hat und einen Artikel geschrieben hat, um von ganz weit rechts Applaus zu bekommen. Aber genau das ist ja passiert, weil ihr Text total vage formuliert ist. Und gleichzeitig hat er auf unterschiedlichste Art und Weise Menschen, die von struktureller Diskriminierung betroffen sind, verletzt und befremdet. Und wenn dann die verantwortliche Redakteurin bei Twitter schreibt, dass ihr immer noch nicht klar ist, was der Vorwurf auslöst, der da ja auch ganz konkret geschrieben wurde, schwarze Menschen würden sich selber in Ketten legen und versklaven, dann ist halt klar, dass es schon allein an Kenntnis über Sprache und wie sie funktioniert mangelt. Da würde ich jetzt sagen, mehr Diversität in den Redaktionen, ne, natürlich, aber auch Schulung, Antirassismus, Workshops, sich selbst weiterbilden, ganz, ganz wichtig. Und einfach aber auch mehr Empathie und intellektuelle Neugier wären da, glaube ich, ganz gut.
Ihr Brief ist jetzt eine von ja sehr vielen Reaktionen auf diese Artikel. Auf Twitter geht das ganze gegenseitige sich angreifen und beschuldigen und polemisieren und so seit Tagen ziemlich heftig ab. Quasi als polemische Reaktion auf polemische Artikel, so könnte man das ja sehen. Was könnte denn vielleicht aus Ihrer Perspektive helfen, diese Diskussion ein bisschen konstruktiver zu führen? Also weniger heiß, weniger vorwurfsvoll, oder braucht es vielleicht gerade die Polemik und die Hitze, damit da was passiert?
Ich glaube gar nicht, dass, also im Prinzip ist, glaube ich, das Grundproblem einfach falsch verortet. Ne? Also es ist erstmal so, dass diese Diskussion um Rassismus gegen schwarze Menschen ist ja jetzt relativ frisch, aber sie fällt ja eigentlich auf den Boden, der durch mehr als ein Jahrzehnt Diskurse um antimuslimischen Rassismus bereitet wurde. Und diesbezüglich erscheint ja jeden Tag ein Artikel, siehe zum Beispiel jetzt Martenstein. Ne? Und das in Deutschland antirassistischer Theorie vor allem jetzt mit so einer Art Gefühligkeit immer begegnet wird. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, weil es eigentlich um Strukturen geht, von denen jeder Teil ist, ob jetzt nun bewusst oder unbewusst. Und Antirassismus als solches ist dann eben auch wissenschaftlich und Theoriearbeit. Und da gibt es keine Anerkennung und kein Bewusstsein für. Ich meine, wie wenig intellektuellen Respekt vor sich anderen muss man beispielsweise haben, wenn man jetzt glaubt, ja, die Qualität eines Buches allein anhand des Titels bestimmen zu können. Das geht ja nicht. Also das Problem mit diesen Gefühlen wird halt besonders greifbar, wenn es dann noch um Meinungstext geht, der in seiner traditionellen Form sowieso zugespitzt ist. Und da hat es dann halt besonders gekracht.
Mehr Differenziertheit letztlich, sagt ja Malonda, Moderatorin und Sängerin und Mitverfasserin eines offenen Briefes an den Tagesspiegel als Reaktion auf zwei ziemlich umstrittene Artikel in der Zeitung. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch hier.
Gerne, gerne. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss. Heute am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Wie gedenken wir, wie genau erinnern wir uns denn an die Opfer des Nationalsozialismus, der ja immer weiter in die Vergangenheit rückt und über den immer weniger Zeitzeugen berichten können? Da könnten Hologramme helfen, findet das Projekt Dimensions in Testimony und hat mehrere Zeitzeugen festgehalten in Bild und in Ton, hat sie interviewt, sodass diese jetzt als Hologramme Antworten geben können, quasi virtuell auf eben diese Fragen an die Vergangenheit. Also Zeitzeugen unsterblich machen, ihre Stimmen nie verstummen lassen, das ist so das Versprechen hinter diesem Projekt. Aber ob das wirklich aufgeht, darüber spreche ich mit dem Historiker Axel Dossmann von der Uni Jena. Guten Tag, Herr Dossmann.
Guten Tag, Herr Mayo.
So Gespräche und Interviews mit Zeitzeugen gibt es ja sehr viele, in Bild, in Ton, in Schrift festgehalten. Welchen Unterschied machen jetzt diese Hologramme? Wie kann man das beschreiben?
Ja, diese Hologramme sind tatsächlich ein neues technologisch ermöglichtes Phänomen. Ich will versuchen zu beschreiben, wie sie hergestellt werden. Die Zeugen, sehr ausgewählte Zeugen, setzen sich in eine große Lichtkuppel, etwa 8 Meter Durchmesser. Und der Interviewer ist für sie nur über eine Screen zu sehen. Die sind also allein, wenn sie so wollen. Und auf dieser wabenförmigen Konstruktion, in der sie sitzen, sind 116 Kameras fixiert und, ich glaube, 6000 LED-Lampen. Damit werden hochauflösbare Filmbilder hergestellt, die jede Körperbewegung, alles, was gesagt wird, aufnehmen. Das machen diese Zeugen 5 Tage lang und beantworten dabei mehr als 1000 Fragen. Und die sind aufgefordert, das ist ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Interviews, die vorher geführt worden sind, alle diese Fragen möglichst knapp und plastisch zu beantworten, weil sie werden später zerlegt. Bevor das passiert, wird diese Aufzeichnung so bearbeitet, dass sie sich in jeden gewünschten Raum installieren lässt, so das Ideal. Also in Museen, in Gedenkstätten, aber auch in Schulklassen. Mhm. Und tatsächlich ist dieser 3D-Hologramm-Effekt noch nicht ausgereift. Wir arbeiten momentan noch mit 2D-Perspektiven, aber auch die haben schon eine starke plastische Wirkung.
Wir können ja vielleicht mal reinhören. Es gibt ein Video von der Produktion von einem so einem Hologramm. Hier ist ein Ausschnitt von der Entstehung des Hologramms von der Zeitzeugin Eva Schloss.
My name is Eva Schloss. Would you like to ask me some questions about my life?
Why don't you ask me a question about Auschwitz?
Why don't you ask me a question about Auschwitz?
Also da hört man das so ein bisschen, diese 116 Kameras, wie Sie gesagt haben, die da klicken, und man hört auch, wie das entsteht, dass sie eben vielleicht nicht einfach frei spricht. Also hier wiederholt sie einfach Sätze. Sie sagen, das ist auch eine Verknappung. Um die werden sie gebeten, damit es eben sehr klare Häppchen sind, die sie da von sich geben. Sie saßen ja dann mal in so einem Hologramm. Sie haben das erlebt, wie man das dann letztlich als Rezipient wahrnimmt. Was war das für eine Erfahrung?
In einem Hologramm habe ich Gott sei Dank nicht gesessen.
So meine ich das nicht, einem Hologramm gegenüber. Ich war gerade noch in diesem Bild von dieser Kuppel, was Sie so stark gezeichnet haben. Nein, in diesem Hologramm gegenüber sozusagen.
Man sitzt dann einer Lichtprojektion gegenüber. In meinem Fall war das in Skokie in der Nähe von Chicago. Gewissermaßen der Strom wird angeknipst und eine Projektion erscheint auf der Bühne. Und man ist aufgefordert, Fragen zu stellen. Und meine Beobachtungen waren sehr ambivalent. Zum einen sehe ich viele um mich herum, junge Amerikanerinnen und Amerikaner, die sehr hingerissen waren, begeistert waren und gewissermaßen an diese Illusion sehr schnell bereit waren zu glauben und ihre Fragen stellten, die das Hologramm dann aber in der Regel nicht sofort begriff, weil die Frage war zu komplex gestellt. Also hilft eine Moderatorin, um die Frage so zu stellen, dass die Logarithmen und die Spracherkennungssoftware auch die möglichst richtige Antwort ausspuckt. Das sind für mich als Erwachsener natürlich Momente, in denen ich schon so gar nicht vergesse, dass ich es mit einer Projektion zu tun habe und auch unbefriedigt bleibe, weil ein anderer Effekt kommt hinzu. Ich merke natürlich, egal wie ich mich verhalte, wie angemessen meine Fragen sind oder wie schlecht gelaunt ich gucke, das bleibt völlig unerheblich. Es ist eben keine zwischenmenschliche Kommunikation, sondern eine Kommunikation mit einer Maschine, die kaum das leisten kann, was versprochen wird, nämlich die digital ermöglichte Verlängerung des 1:1 Gespräches mit Zeugen.
Die Macher der Hologramme argumentieren ja, dass so eine immersive Medienerfahrung, wenn man so will, dann trotzdem sowas wie Nähe ermöglicht, vielleicht eine besondere Form von Empathie, ein lebendiges Erinnern. Kann man das alles von der Hand weisen oder ist es nicht tatsächlich auch vielleicht, was man dem zugutehalten kann?
Ich verstehe sehr gut den Wunsch, der diese technisch möglichen neuen Formen hervorbringt. Und als Historiker bin ich natürlich jedes Mal auch aufs Neue getroffen, wenn wieder einer der Überlebenden, mit denen ich selber gesprochen habe, die ich schätzen gelernt hatte als Partner, auch als Kritiker unserer Arbeit, stirbt. Gar keine Frage. Aber der Moment, in dem ich das anerkennen muss, dass jemand tatsächlich stirbt, heißt ja für mich als Historiker auch, was bleibt darüber hinaus? Und darüber hinaus bleiben schriftliche Dokumente, die Briefe, die Tagebücher und nicht zuletzt auch die Videoaufzeichnungen oder die Audioaufzeichnungen, mit denen ich arbeiten kann. Also konservierte Quellen, die mich dazu bringen, dass ich mit einer Distanz und mit einer Erfahrung von Andersartigkeit dieser Überlieferung konfrontiert bin und damit arbeiten kann. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass uns klar wird, quasi, es ist eben ein Unterschied, ob ein Mensch noch lebt, mit dem ich diskutieren kann, mit dem ich mich auch ärgern kann, mit dem ich in eine Diskussion gehen kann, oder ob da eine Maschine ist, die mir einfach nur Glauben zu versuchen scheint, ich komme in ein Gespräch damit. Ein anderes Problem ist ja, dass wir hier die Vorstellung haben, dass die Antworten auch noch in 20 Jahren passen. Der Witz ist doch aber, dass unsere Fragen sich ändern werden.
Jetzt ist es ja aber trotzdem so, diese Hologramme sollen ja eingesetzt werden in Schulen, in Museen. Auch in Deutschland gibt es ein großes Projekt dazu. Wie könnten denn Ihrer Meinung nach gute Alternativen dazu aussehen? Also um in Zukunft dann vielleicht mit dieser nötigen Distanz und nachhaltig an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern?
Die Archive, die Sammlungen der Museen sind ja voll von unglaublich wertvollen Dokumenten. Da sind es die Tagebücher, die ich schon erwähnt hatte. Tagebücher, die zum Teil noch im Ghetto, in Auschwitz-Birkenau verfasst worden sind, vergraben und dann wieder ausgebuddelt nach 45. Es gibt die Berichte der Zeugen vor Gericht, auch eine ganz wichtige Überlieferung. Es gibt Skulpturen, die entstanden sind im Lager. Es gibt Zeichnungen, die auf eine schöne Art und Weise auch Erfahrung verdichten und zugleich auch Erinnerung repräsentieren. Das heißt, es geht darum, dass wir die Vielfalt der Überlieferung ernst nehmen und eine wichtige und in der Tat weiterhin auch wichtig bleibende Überlieferung sind diese Interviews, mit denen wir arbeiten und vor allen Dingen ja auch erst sehr spät begonnen haben zu arbeiten. Interviews mit Überlebenden des Holocaust und anderer Nazi-Verbrechen die wurden ja erst wirklich intensiv in den 70er, 80er, eigentlich in den 90er Jahren gemacht und hergestellt. Das heißt, in gewissen Maßen müssen wir uns auch fragen, warum haben wir so spät als Gesellschaft begonnen, diese Erinnerung wertzuschätzen?
Das sagt der Historiker Axel Dossmann über das Erinnern und die Möglichkeiten und auch Nichtmöglichkeiten von Hologrammen von Holocaust-Überlebenden in unserer Erinnerungskultur. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Dossmann.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Wir sprechen über Kinder, die von einer künstlichen Intelligenz großgezogen werden. KI quasi als Elternersatz, als Welterklärer. Ist das eine Utopie? Ist das eher eine Horrorvorstellung? In dem Comic Sentient, Kinder der KI, geht es um ein ziemlich komplexes Computer-Mensch-Verhältnis. Geschrieben ist das Comic von Jeff Lemire und unsere Kritikerin Katrin Dirksen hat es gelesen. Was ist das denn genau für eine KI-Beziehung, um die es da geht?
Ja, genau, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, wie es überhaupt zu dieser Konstellation kommt. In Sentient ist die Erde nicht mehr bewohnbar infolge von einer Klimakatastrophe. Und deswegen sind jetzt Raumschiffe auf dem Weg, um die Menschen zu so weit entfernten Kolonien zu bringen. Und auf einem dieser Schiffe gibt es einen Anschlag. Da ist eine Separatistin, die tötet die komplette Crew und wird dann auch selbst umgebracht beim Versuch, das Schiff unter ihre Kontrolle zu bringen. Und es überleben nur Kinder. Die sind alle unter 13 und die sind jetzt mit dieser KI alleine. Valerie heißt die KI. Und die muss jetzt versuchen, diese Kinder zu erziehen. Und das probiert sie, indem sie eigentlich das imitiert, was sie früher immer von den Erwachsenen gehört hat. Das heißt, da gibt es dann so Streitgespräche, wie man die eigentlich kennt, zwischen Eltern und bockigen Teenagern. Und das ist wirklich interessant gemacht, weil wir da zwar nie eine optische Figur quasi für diese KI sehen, sondern immer nur ihre Sprechblasen, aber trotzdem nimmt man die ganz schnell als so eine vollwertige Figur wirklich wahr, weil die lernt, weil die sich entwickelt und dann tatsächlich auch sowas wie möglicherweise Gefühle für diese Kinder entwickelt. Das heißt ja Sentient letztlich auch empfindungsfähig. Also Sentient Being wäre dann ein Lebewesen.
Das ist ja, also diese Kinder, die da ganz ohne Erwachsene quasi klarkommen müssen, das erinnert ja total an Lord of the Flies. Das ist ja so irgendwie ein bisschen die Urgeschichte von Kindern ohne Erwachsenen von William Golding. Haben gefühlt alle irgendwann gelesen, dieses Buch. Ist das Comic hier sozusagen die Science-Fiction-Version davon?
Ja, diese Assoziation gab es tatsächlich oft. In den USA ist ja der Comic schon 2019 erschienen und wurde da sehr häufig mit dem Herrn der Fliegen verglichen. Und da gibt es auch tatsächlich viele Parallelen. Also im Roman ist es ja so, dass die Kinder in einem Atomkrieg evakuiert werden und dann auf einer Südseeinsel stranden. Und hier könnte man eigentlich auch sagen, dass es sozusagen die vorangegangene Generation verbockt und die Kinder müssen das ausbaden. Also diese Form von Zivilisationskritik steckt da definitiv drin. Und es wird dann auch in beiden Werken die Gewaltbereitschaft thematisiert, die sich unter den Kindern entwickelt. Aber da gibt es auch schon einen großen Unterschied, weil sich im Roman ja fast sowas wie ein Krieg unter diesen Kindern untereinander entwickelt. Aber hier, da läuft zwar auch nicht alles glatt, aber eigentlich arbeiten die Kinder eher zusammen mit ihrer KI gegen alle äußeren Einflüsse. Es tauchen dann zum Beispiel nochmal weitere Separatisten im Laufe der Handlung auf, die versuchen, dieses Schiff zu übernehmen. Und die Kinder gehen total brutal dagegen vor. Also da ist auch echt ein hoher Bodycount dann. Und man bleibt aber immer bei der Perspektive der Kinder. Und das macht auch einen echt großen Teil der Spannung aus, weil als Kinder können die oft gar nicht einordnen, was da eigentlich passiert. Und deswegen wissen auch wir als Leser nie, wie genau sieht eigentlich die Weltordnung in diesem Universum genau aus? Wem kann man da vertrauen? Gibt es eigentlich sowas wie Gut und Böse?
Das klingt ziemlich spannend, aber auch nicht unbedingt nach leichter Kost, wenn man nicht weiß, woran man sich orientieren kann in dieser Geschichte, wer böse ist, wer nicht. Spiegelt sich das, dieses Ambivalente auch in dem Comic-Stil, in der Anmutung?
Ja, da kommt durchaus sowas wie eine Horroratmosphäre auf. Die Zeichnungen, die arbeiten mit ganz entsättigten, so schlammigen Farben. Es gibt auch wenige Details. Dadurch entsteht der Eindruck von so einem total heruntergekommenen Raumschiff. Also wer weiß, was da irgendwo in den düsteren Ecken alles lauert. Und es hat auch definitiv sowas wie eine filmische Qualität, möchte ich sagen. Weil der Autor, Jeff Lemire, der ist übrigens Kanadier. Der macht sonst so Comicreihen wie Black Hammer. Das ist so eine alternative Superheldenreihe. Und dieser Jeff Lemire, hat ursprünglich mal angefangen, an der Filmhochschule zu studieren. Hat dann zwar abgebrochen, aber seine Erzählweise ist definitiv noch von Filmen geprägt. Und dazu kommen dann die Zeichnungen von Gabriel Walter. Der macht sonst für Marvel so Reihen wie Doctor Strange oder Vision. Und er zeichnet sehr oft so breitformatige Panels. Das erinnert total an Widescreen-Kompositionen im Film. Und besonders im Kopf geblieben sind mir dann auch die actionreichen Szenen. weil da gibt es kaum Dialoge, stattdessen ganz viel so Bewegungslinien, ganz expressive Gesichtsausdrücke. Das hat mich schon fast an die Dynamik bei Manga erinnert, wo man ja auch super schnell so quasi über die Seiten fliegt. Da entwickelt sich so ein ganz hohes Tempo, eine hohe Intensität.
Das klingt eigentlich ziemlich reizvoll, alles in allem, aber es klingt insgesamt auch nach einer ziemlich großen Geschichte. Also irgendwie diese Zivilisationskritik, Menschheit nach Klimakatastrophe, dann die KI, diese Kinder erzieht. Passt das alles in einen Comic oder gibt es da womöglich noch irgendwie weitere Folgen davon?
Also bisher sind leider keine Fortsetzungen angekündigt. Und ich muss wirklich sagen, leider, weil die Geschichte funktioniert zwar grundsätzlich und es hat auch einen gewissen Reiz, dass die so eingedampft ist auf dieses fast ja, kammerspielartige Setting. Aber Sie haben schon recht, es liest sich eigentlich wirklich wie der Prolog zu einer viel, viel größeren Geschichte. Und das ist auch ein bisschen unbefriedigend, weil man bis zum Ende so wahnsinnig wenig über diese Welt weiß, also wie da die Machtverhältnisse aussehen. Gerade auch diese Separatisten. Ja, warum handeln die eigentlich so? Vielleicht haben die ja auch gute Gründe. Das wissen wir alles nicht. Aber dadurch gibt es halt auch wahnsinnig viel Potenzial noch in dieser Geschichte. Also ich hoffe schon sehr, dass es da früher oder später doch noch ein bisschen weitergehen wird.
Das sagt Katrin Dirksen über den auf Deutsch ganz neu erschienenen Comic Sentient Kinder der KI, geschrieben von Jeff Lemire, ist erschienen bei Panini, hat 172 Seiten, kosten 27 Euro. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ich danke.
Das Kinojahr ist noch ziemlich jung, aber die Aussichten sind nicht gerade hoffnungsvoll. Vielleicht ist der Sommer eine Ausnahme, da könnte sich was tun. Da kann man dann wieder Festivals machen. Aber was, wenn dann alle Festivals plötzlich auf einmal stattfinden? Und was, wenn in diesem Jahr die großen Filmproduktionsfirmen einfach noch viel mehr streamen, statt aufs Kino zu setzen? Unser Filmkenner Christian Berndt weiß da mehr zu.
The Tomorrow War sollte im Juli ins Kino kommen, aber jetzt wollen die Amazon-Studios das Science-Fiction-Spektakel für ihre Streaming-Plattform kaufen. Streaming wird 2021, so sieht es gerade aus, das neue Kino. Netflix will dieses Jahr 70 Filme herausbringen im Wochentakt.
Die haben zu Zeiten in ein Programm stärker investiert, als das die Analysten an der Wall Street sinnvoll finden konnten. Aber das wirkt sich jetzt aus.
Netflix hat reichlich Material für die Pandemiezeit, sagt der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film Ulrich Höcherl und inzwischen über 200 Millionen Abonnenten.
Sie erwirtschaften natürlich Summen, die auch die großen Studios auf den Appetit kommen lassen. Also es ist so, dass der direkte Zugang zu den Kunden den großen Content-Produzenten wichtig ist. Es ist ein krisensicheres Geschäft.
Besonders in Pandemiezeiten. Die großen Hollywood-Studios beginnen, ihre Plattformen auszubauen. Das Kino scheint zweitrangig zu werden. Aber sein Ende, so Höcherl, ist damit noch nicht gekommen.
Es sind deutlich mehr Filme geschoben worden, als an die Streamer verkauft worden sind. Weil das Kino, wenn es funktioniert, spielt Summen ein. Die sind exorbitant groß.
Deshalb wird auch der neue James Bond dauernd verschoben, zuletzt auf den 8. Oktober. Trotzdem sieht es düster aus für die große Leinwand.
Vor den Kinos liegt die größte Prüfung ihres Bestehens.
Das Zusammenfallen von digitaler Revolution und Pandemie sei gravierender als seinerzeit der Siegeszug des Fernsehens, meint Höcherl. Während die Arthouse-Kinos in Deutschland dank staatlicher Hilfen bis jetzt relativ gut durch die Krise kämen, hätten größere Filmtheater und Kinoketten wenig von den Finanzhilfen profitiert.
Von den ganz großen Kinobetreibern habe ich gehört, dass die vielleicht 10 bis bestenfalls 15% ihres Umsatzes, den sie im Vorjahr gemacht haben, dann auch wieder bekommen. Also das ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein.
In der Branche ist man ernüchtert und rechnet mit der Wiedereröffnung der Kinos frühestens im zweiten Quartal und auch dann nur mit Begrenzungen der Zuschauerzahlen. Trotz dieser Unwägbarkeiten planen die europäischen Filmfestivals schon für den Sommer.
Das Schlimmste wäre ja, wenn man aufhört, Kultur zu planen. Also wir wollen und müssen Kultur möglich machen.
Das Filmfest München soll mit Publikum stattfinden, sagt Festivalleiterin Diana Illien. Erfahrungen mit Filmpräsentationen in Corona-Zeiten hatte man letztes Jahr gesammelt, als nach der Absage des Festivals Open-Air-Kino-Events veranstaltet wurden.
Was nicht geht in diesen Zeiten, roter Teppich mit Hunderten von Zuschauern und Autogrammjägern, also das ist nicht möglich.
Ebenfalls im Juni soll die Publikumsausgabe der Berlinale und im Juli vielleicht auch das Filmfestival in Cannes stattfinden. Dass sich die Festivals gegenseitig Konkurrenz machen, befürchtet Illien nicht.
Die Berlinale wird ja als Branchenevent digital im März stattfinden. Und im Juni versammelt die Berlinale das lokale Publikum. Und wir sind dann im Juni der Aufschlag für das bayerische Publikum und die deutsche Branche. Das passt sogar super gut. Und so viel Aufmerksamkeit für den Film in München gab es seit langem nicht mehr.
Sie sind ja noch ein Kind. Wie alt sind Sie denn?
Nein.
Und da wollten Sie Schluss machen?
Der arbeitslose Hans wollte sich gerade von der Brücke stürzen. Stattdessen rettet er eine andere Selbstmörderin. Das realistische österreichische Sozialdrama Sonnenstrahl von 1933 läuft im historischen Special der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films. Auch hier in Graz plant man mit Publikum.
Wir verstehen die Diagonale schon als Gesellschaftserlebnis und Ereignis in einer Stadt. Und zugleich wissen wir auch, dass es nicht im Interesse der Filmschaffenden wäre, ein Online-Festival anzubieten. Da haben wir gewisse Vorbehalte gegenüber Online-Festivals.
Denn die bleiben tendenziell eher Branchenfestivals, meint Peter Scharnhuber. Der Co-Intendant der Diagonale ist nicht grundsätzlich gegen Online-Modelle. Es wird ein digitales Begleitprogramm auf der Diagonale geben. Und kleine Independent-Produktionen, meint Scharnhuber, könnten durch Online-Verwertungen ein größeres Publikum erreichen.
Ich glaube, was dringend notwendig ist, ist mit mehrgleisigen Strategien die Filme dorthin zu bringen, wo sie dann jeweils ihr Publikum hoffentlich finden können.
Die digitale Revolution, meint Scharnhuber, macht auch vor den Festivals nicht Halt.
Ich glaube sehr stark, dass sich Festivals verändern werden. Ich glaube aber auch, dass es möglicherweise für Festivals sogar eine Stärkung bedeuten kann.
Unter anderem als kuratierte Präsentationsstätten des filmischen Erbes. Die Diagonale bietet außerhalb Wiens die einzige Möglichkeit, Filme aus den österreichischen Filmarchiven im Kinosaal zu sehen.
Darin steckt natürlich auch ein Potenzial, weil wir merken, das Interesse beim Publikum für solche Formate ist da. Und ich glaube, dass hier nochmal auch eine Lücke für Festivals ist, wo man auch nochmal ein neues Publikum lukrieren kann.
Ein ungewöhnliches Kinojahr wird es bestimmt. Und es gibt sogar Potenzial vielleicht für ein besonders besonderes Kinojahr.